Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte heute Morgen da fortsetzen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Ich wiederhole noch einmal die drei wichtigsten, markanten Punkte der Predigt von Bruder Oettershagen gestern Abend. Erstens, wir stehen in einer Auseinandersetzung mit dem Reich der Finsternis. Sei das nun Nebukadnezar, setze einen Namen ein, wen du willst, wer nicht von Gott ist, ist gegen Gott. Da ist also diese Konfrontation zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Und wir sind hineingestellt in diese Konfrontation als gläubige Menschen. Und das war der zweite wichtige Punkt. Wir müssen im Glauben fest sein, fest bleiben und im Glauben auch wachsen. Und das geschieht nur durch Gottes Wort, denn der Glaube kommt aus dem Wort. Und der dritte Punkt, den Bruder Oettershagen gestern uns vor Augen stellte, war, wir stellen heute den Menschen in den Mittelpunkt, statt dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen die Ehre Gottes als erstes suchen und darum sagte Paulus auch, ich wäre Christi Knecht nicht, wenn ich noch Menschen gefiele. Und darum sollen wir immer danach trachten, unserem Herrn und Heiland und Erlöser Jesus Christus zu gefallen und ihm die Ehre zu geben. Und bis in unsere frommen, bibeltreuen Kreise beobachte ich das immer wieder, man stellt den Menschen in den Mittelpunkt und will die Bedürfnisse der Menschen erfüllen. Lasst uns den Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 18 miteinander lesen. Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Nun, der verlesene Textabschnitt beginnt mit einem kleinen Wörtlein, und zwar das Wörtlein im Übrigen. Andere Übersetzungen lesen das so, zuletzt oder schließlich oder und noch ein letztes. Und da könnte man ja fast meinen, Paulus würde nun am Ende des Epheserbriefes noch so ein paar Bemerkungen anhängen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, so ein kleines Anhängsel an das, was er zuvor die Epheser gelehrt hatte. Aber wir müssen eines wissen, das griechische Wort, das hier verwendet wird, toleupon, bedeutet nicht, dass es hier um eine Nebensächlichkeit gibt, um ein Anhängsel an das, was zuvor gesagt wurde, sondern hier kommt etwas sehr Wichtiges. Etwa so, als ob Paulus uns sagen wollte, das, was ich euch gesagt habe in Epheser 1 bis Kapitel 5, das ist sehr wichtig, aber was jetzt kommt, das ist von besonderer Wichtigkeit. Es ist das letzte Glied einer Kette der Gedankengänge des Apostels Paulus im Epheserbrief. Und bekanntlicherweise ist ja jede Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wenn wir also dieses Glied, das, was Paulus uns in Epheser 6 mitteilt, vernachlässigen, dann wird die Kette seiner Gedankengänge schwach. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses sechste Kapitel in der rechten Weise begreifen und verstehen, dass dieses Anziehen der Waffenrüstung Gottes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite das Starkwerden in der Gnade Gottes, das Starkwerden im Herrn, dass wir nicht aus eigenem Vermögen und aus eigener Kraft streiten und kämpfen im Reich Gottes, dass wir diese beiden Dinge beachten. Denn wenn wir das nicht beachten, dann sind all die Dinge, die uns der Apostel Paulus von Epheser 1 bis Epheser 5 geschrieben hat, von, ich sag's mal so, von nicht dem Segen, den Gott eigentlich bestimmt hat. Beachten wir also Epheser 6 ab Vers 10 nicht, dann entgeht uns viel Segen Gottes. Nun, was hat uns der Apostel Paulus denn in den 5 Kapiteln des Epheserbriefes mitgeteilt? Da beginnt es in Kapitel 1 mit der Erwählung der Gemeinde vor Grundlegung der Welt, die Herrlichkeit der Gnade, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Kapitel 2, Juden und Heiden sind versöhnt mit Gott in einem Leib, im Leib Jesu Christi. Kapitel 3, das Geheimnis des Christus ist nun geoffenbart. Kapitel 4, die Einheit der Gemeinde, wie sie vom Leib her die Segenskräfte vom Haupt empfängt und wie das Haupt Jesus Christus die Dienste in die Gemeinde hineinsetzt. Und schließlich Kapitel 5, der Wandel im Licht und in der Fülle des Geistes, Anordnungen für Familie, Leben in der Welt, im Beruf, in der Gemeinde. Und nun gilt es, um all das, was der Apostel Paulus in den ersten 5 Kapiteln beschrieben hat, nun gilt es, um das auch wirklich in der ganzen Segensfülle in unserem Leben zu erfahren, dass wir stark werden in der Macht seiner Stärke, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Also Kapitel 1 bis 5 zeigt uns den Stand der Gemeinde Jesu in dieser Welt, unser Leben als Christen. Und Kapitel 6 zeigt uns den Kampf in der Gemeinde in der Welt. Warum ist das so? Alles, was wir haben und alles, was wir sind in Christus, das ist nämlich angefochten durch einen, der uns das rauben will. Der Feind will uns die Segnungen Gottes rauben. Und das Entscheidende ist doch in unserem Kampf, in unserer Auseinandersetzung mit den Gewalten und den Mächten in der Himmelswelt, dass es sich um besiegte Mächte, um einen besiegten Teufel handelt. Der Feind ist besiegt. Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Und er, Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, durch die Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er auf diese Weise am Kreuz von Golgatha die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, oder eine andere Übersetzung seiner Autorität entkleidet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Am Kreuz von Golgatha geschah mehr als nur, dass Jesus dir und mir unsere Schuld und unsere Sünde vergeben hat. Am Kreuz von Golgatha wurden die Mächten und Gewalten in der Finsterniswelt entmachtet. Und Paulus verwendet hier im Griechischen ein Wort, das dem Menschen der Antike sofort geläufig war, das Entkleiden, das Ausziehen von Herrschergewändern. Das verhielt sich nämlich so in der Antike, dass wenn irgendwelche Herrscher, Könige oder Statthalter ihre Autorität oder Macht über ein Gebiet antraten, dann legte man ihnen in einer feierlichen Prozession Herrschergewänder an. Und wurde nun ein Statthalter oder König abgesetzt und ein neuer wurde eingesetzt, dann wurde dem Statthalter dieses Herrschergewand abgelegt. Und genau dieses Bild verwendet der Apostel Paulus an dieser Stelle. Man hat den Mächten und Gewalten, man hat Satan sein Herrschergewand ausgezogen, als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha die Erlösung für uns als Gottesvolk errungen hat. Nun könnten wir uns fragen, ja, wenn wir es doch mit einem besiegten Feind zu tun haben, warum sollen wir dann noch die Waffenrüstung Gottes anlegen? Nun, wir müssen die Bibel genau lesen. Es steht hier nicht in der Bibel, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen müssen, um die Mächten und Gewalten und um den Teufel niederzuringen und zu besiegen, sondern es steht in der Bibel, dass wir in unserem Glaubensstand bleiben sollen. Das lehrt die Heilige Schrift. Und darum ist es Torheit, wenn Pfingster und Charismatiker ihre Lehre der sogenannten geistlichen Kampfführung praktizieren. Also da gibt es ja diese Lehre von C. Peter Wagner, er lebt nicht mehr, aber ist noch sehr populär unter Pfingstern und Charismatikern, man müsse also Landkarten des Bösen erstellen, also irgendwie im Gebet und durch übernatürliche Eingebung erfahren, wie heißen denn die Finsternismächte, die über ein gewisses territoriales Gebiet gesetzt sind. Dann müsse man im Gebetskampf diese Finsternismächte bezwingen und niederringen und dann würde eine neue Offenheit für das Evangelium entstehen. Und so sagte dieser Mann im Jahre 1993 voraus, wenn man seine Methode in Japan anwenden würde, dann würden 10 Millionen Japaner bis zum Jahr 2000 zu Jesus Christus kommen. Nun, da können wir ja entspannt zurückblicken, es sind fast 3 Jahrzehnte vergangen, Stand 2020, 0,5% der Japaner sind Evangelikale, das sind gerade mal 500.000. Diese Lehre funktioniert nicht, weil sie falsch ist. Und genauso ist das ein Unsinn, diese Lehre über die Vorfahrenschuld, dass wir noch müssen in den Vorfahren irgendwelche Sünden oder Schulden aufspüren, die dann das Glaubensleben eines Christen behindern. Überlegt doch mal, liebe Geschwister. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und ist Gott. Und er saß zu Rechten des Vaters im Himmel. Und dann kam er auf diese Erde und wurde Mensch. Aber er blieb Gott. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott. Und dann geht er ans Kreuz von Golgatha und vergießt sein Blut für unsere Schuld und Sünde und fährt wieder auf zum Vater und setzt seitdem zur Rechten des Vaters in der Himmelswelt. Und dann kommen wir kleine Würmlein von Menschen und sagen, aber Jesus, da hast du noch was vergessen. Das mit der Vorfahrenschuld, da müssen wir jetzt selber noch eine Lehre bauen und anfangen dann Dinge, die in deiner Erlösung nicht mit enthalten sind, das müssen wir dann noch umsetzen und nachholen. Was für ein Unsinn. Ich möchte euch das mal an einer Geschichte verdeutlichen. Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945, zumindest in Europa. Die Japaner kämpften ja weiter. Sie kapitulierten erst im September. Und da gab es im Pazifik irgendwo eine kleine, völlig abgelegene Insel ohne Kontakt zur Außenwelt. Es gab kein Radio, es gab nur ein einfaches Funkgerät und das hatte ein japanischer Lagerkommandant, der amerikanische Kriegsgefangene unter seiner Autorität hatte. Und die Japaner wurden ja aufgerufen, bis zum Letzten zu kämpfen. Ihre Moral war, auf keinen Fall verlieren, sondern lieber sterben, als zu verlieren. Und eines Tages erreichte den japanischen Lagerkommandanten ein Funkspruch, Japan hat Kathi kapituliert. Und dieser japanische Lagerkommandant wollte das nicht annehmen, der wollte das nicht glauben. Und so ließ er Tag um Tag die amerikanischen Kriegsgefangenen antreten zum Appell und teilte seine Befehle aus. Stellt euch das vor, da stand also der besiegte Japaner vor den Siegern und kommandierte die herum. Aber der japanische Offizier wusste, es kommt ein Tag, eine Stunde, da muss ich den Amerikanern die Wahrheit sagen. Da muss ich sagen, wir sind die, die den Krieg verloren haben und ihr seid die, die den Krieg gewonnen haben. Und die Amerikaner, weil sie die Wahrheit nicht wussten, ließen sich von ihren besiegten Feinden umherkommandieren. Ist es nicht bei manchen Christen so? Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns mächtig macht, durch unseren Heiland und Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, eines hat die Corona-Krise gezeigt. So viel Angst, so viel Glaubenslosigkeit, so viel Versagen unter Christen, so viel Streit und so viel Spaltungen auch unter Gemeinden. Das kann nicht vom Heiligen Geist sein, das kann nur der Diabolos, der Durcheinanderwerfer gewirkt haben. Eine Gemeinde, die nicht geübt ist im geistlichen Kampf, die wird früher oder später Niederlagen erleben. Eine Gemeinde, die ihre herrliche Stellung in Christus Jesus nicht ergreift, die nicht im Glauben durch das Wort wächst und die nicht die Ehre Gottes sucht, sondern menschengefällig agiert, die wird viel Segen nicht erfahren, den Gott für sie bestimmt hat, und sie werden Niederlagen erleben. Also das Ziel unseres Kampfes, lasst uns das zusammenfassen, ist es nicht, einen Feind niederzuringen, denn der ist besiegt worden am Kreuz von Golgatha, sondern, Vers 11, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften und gegen die Gewalten in der Finsternis. Diese Mächte, und das muss man deutlich sagen, obgleich sie besiegt sind, diese Mächte dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben es zwar mit einem besiegten Feind zu tun, aber eines ist dem Feind geblieben. Er hat keine Macht und keine Autorität über dich. Wir haben das gestern gehört anhand von Daniel. Der Feind hat keine Macht und Autorität über dich, solange du in Christus Jesus bist. Über die Menschen dieser Welt hat er Macht und Autorität, die ist ihm gegeben für eine gewisse Zeit von Gott. Aber auch da ist Gott immer der, der die Hand über allem hat, und der Teufel kann nicht das tun, was er will. Der würde nämlich noch viel mehr Unheil anrichten. Da setzt Gott schon Schranken. Obgleich die Mächte besiegt sind, ist ihnen ihre List geblieben. Und Martin Luther hatte das erkannt, und in einem seiner Lieder, eine feste Burg ist unser Gott, da hat er ja das dann in Worte gegossen, die sind so biblisch und die sind so klar. Der altböse Feind, mit Ernst er es jetzt meint, viel List seine grausame Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. Also die Macht und Autorität Satans und seiner Herrschaften und Gewalten ist am Kreuz von Golgatha ein für alle Mal gebrochen. Aber seine List ist ihm geblieben. Und diese List, die setzt er ständig ein, um Unruhe zu stiften in Gemeinden, unter Gläubigen, um sie aus ihrer Glaubensposition herauszudrängen. Und darum müssen wir die Waffenrüstung Gottes anstehen, dass wir feststehen im Glauben, nicht um diese Mächte zu bekämpfen, sondern unseren Glaubensstand in Christus zu verteidigen gegen die Listen eines schon besiegten Feindes. Und da brauchen wir die Führung und die Fülle des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass der Apostel Paulus da schon in Kapitel 5 darauf hinzuarbeitet. Da lesen wir nämlich in Epheser 5 in den Versen 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ihr redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun, um es ganz deutlich und klar zu sagen, dieses werdet voll Geistes bedeutet nicht, dass wir eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist suchen müssen oder etwa eine Geistestaufe, so wie die Pfingster und Charismatiker das lehren, sondern dieses werdet voll Geistes bedeutet Folgendes. Was Paulus uns sagen will, ist Folgendes. Wenn wir in uns Wein hineinbechern, dann kommen wir unter die Kontrolle des Weines. Und wenn wir eine gewisse Menge an Wein getrunken haben, dann verhalten wir uns so, wie die Welt sich verhält, wenn sie zu viel getrunken hat. Wenn wir uns aber unter die Zucht des Geistes und des Wortes stellen, dann kommen wir unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn du so lebst und so denkst und so handelst, auch so glaubenslos denkst und so glaubenslos handelst wie die Welt, dann kommst du nicht unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Wenn du dich aber unter die Zucht des Wortes und des Geistes stellst im Gehorsam, dann bleibst du und bist du unter der Fülle des Heiligen Geistes. Du musst nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, denn nach 1. Korinther 12, 13 sind wir alle durch einen Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Wir sind getränkt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in dem Augenblick unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Also das müssen wir im Glauben lernen und tun. Im Geist zu sein heißt ja noch nicht, im Geist zu wandeln. Im Geist zu wandeln, das verknüpft der Apostel Paulus hier noch mit dem Rede zueinander mit Psalmen. Und das wurde mir dann einmal so groß, dass ich beschlossen hatte, in der stillen Zeit, auch in der stillen Zeit, die ich gemeinsam mit meiner Frau mache, dass wir immer aus den Psalmen lesen. Und ich möchte euch das anempfehlen. Es steht hier in der Schrift, werdet oder bleibt voll Geistes, indem ihr einander in Psalmen zuredet. Das ist ein Segen Gottes, die Psalmen. Ach, und wie sind die Psalmen doch so voller Weisheit und Tiefe. Im Grunde finden wir in den Psalmen schon alles, was uns auch das Neue Testament lehrt. Da ist also dieser Kampf, diese Auseinandersetzung. Nenne es Nebukadnezar, setze irgendeinen Namen ein, Europäische Union, neue Ethikgesetze, Corona-Verordnung, was auch immer. Ganz egal. Diese Welt ist nicht unser Freund. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht besser, sondern schlimmer. Aber ist das ein Problem für uns? Das war noch nie ein Problem für die, die im Glauben gewandelt sind. Aber die, die keinen Glauben haben und die nicht im Wort gegründet sind, ja, die fangen an zu zittern. Da lehrt uns der Psalmist, dass wir in einer Auseinandersetzung leben mit den Feinden Gottes. Ich nenne nur mal ein, zwei Schriftstellen. Psalm 3, Vers 2. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Psalm 79, Vers 1. O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Psalm 74, 7 bis 8. Sie stecken dein Heiligtum in Brand. Sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sprechen in ihren Herzen, lasst uns sie alle unterdrücken. Sie verbrennen alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Und so weiter. Wir lesen so viele Schriftstellen in den Psalmen, wo uns ganz klar und deutlich gezeigt wird, wir sind in diese Konfrontation mit dem Reich der Finsternis, mit den Feinden Gottes hineingestellt. Und der altböse Feind, der hat viel List. Und darum müssen wir die Waffenrüstung unseres Herrn anlegen. Es wäre unsträflich, wenn wir das nicht täten. Aber nun kommt ein wichtiger Punkt. Diesem listigen Feind müssen wir also widerstehen. Wir müssen ihn nicht niederkämpfen, niederringen, da können wir im Sieg Jesu ruhen. Aber wir müssen gegen diese listigen Anläufe des Teufels im Glauben uns dagegen stellen. Und da sagt schon auch ein Lied von Martin Luther: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er ist Jesus Christ. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da seht ihr, wie das alte Liedgut viele Wahrheiten des Evangeliums klar und deutlich schon in den Worten niedergelegt hat. Aber liebe Geschwister, die Waffenrüstung nur anzulegen, ist noch nicht der Sieg. Du musst auch wissen, wie du die Waffen, die du anlegst, und die Waffenrüstung recht gebrauchst. Erinnert euch an David und Goliath. Nun, wir haben ja hier ein paar hochgewachsene junge Männer. Hinten unser lieber Markus, 1,95 Meter, stimmt das? Ne? Gut. Aber stellt euch das jetzt einmal so bildlich vor, da kommt also David und er muss gegen den Goliath kämpfen. Und der liebe Markus, der ist mindestens einen Kopf größer wie ich, aber wenn der Markus dem Goliath begegnet wäre, dann wäre der Markus dem Goliath gegenüber wie ein Zwerg. Der Goliath, der muss mindestens 2,20 Meter, 2,50 Meter, manche Ausleger glauben sogar 3 Meter groß gewesen sein. Also ein Hühne von einem Mann, wahrscheinlich ein Muskelpaket der Vorzeigekämpfer der Heiden. Alle hatten sie Angst. Nicht einmal König Saul getraute sich, ihm entgegenzutreten. Und man hatte für König Saul extra eine Waffenrüstung angefertigt. Und ich glaube, das war für die damalige Zeit ein Hightech-Kampfwaffenrüstung. Und nun kommt der David und soll gegen diesen mächtigen Goliath streiten. Und dann legt man ihm die Waffenrüstung von König Saul an. Und irgendwie passt sie ihm nicht. David war ja wahrscheinlich auch etwas schmächtiger, während Saul ja hochgewachsen und ein groß gewachsener Mann war. Und irgendwie, ja, ihr wisst das ja beim Anprobieren, wenn man eine Anzugsjacke anzieht, die 2 Nummern zu groß ist und man hängt da so irgendwie drin, sieht vielleicht ein bisschen lächerlich aus. Also David schlüpft in diese Waffenrüstung hinein und er merkt irgendwie, ich kann mich ja gar nicht richtig bewegen und dieses schwere Schwert und so, er legt sie wieder ab. Aber David hatte eine Steinschleuder. Und David konnte mit dieser Steinschleuder gut umgehen. Und übrigens, Steinschleudern sind gar nicht so harmlos. Es gibt also Steinschleudern, die sind nach unserem deutschen Waffengesetz verboten, weil sie so eine Durchschlagskraft erzielen, dass sie den Kopf durchdringen, in das Innere dringen können und einen Mensch zu Tode bringen können. In Richter 20, 15 bis 16 lesen wir: Und es wurden an jenem Tag die Söhne Benjamins aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, ohne Bürger von Gibea. Von ihnen wurden 700 gezählt, auserlesene Männer. Und unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren. Die schleuderten, jetzt hört einmal, die schleuderten alle einen Stein, haargenau, ohne das Ziel zu verfehlen. Also diese Steinschleudern, wenn man das beherrschte, da konnte man einen niederstrecken, der einige Meter weg war, und man konnte sagen, ja genau zwischen die Augen. Und wenn du geübt da drin warst, dann war das kein Problem. Und David war wie diese sieben ein Meister im Umgang mit der Steinschleuder. Aber, liebe Geschwister, auf was vertraute David? Vertraute David auf seine Steinschleuder? Nein. Vertraute David auf seine Fähigkeit, auf den Punkt genau ein Ziel in 10 Meter Entfernung zu treffen? Hatte er genug Zeit? Er war ja bei den Schafen, da war es ihm langweilig. Oh, da konnte der das perfektionieren. Vertraute David auf seine Steinschleuder oder seine Fähigkeit, diese Steinschleuder richtig einzusetzen? Nein. 1. Samuel 17,37. Der Herr, da spricht David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Merkt ihr was? Seid stark in der Macht seiner Stärke. David kam nicht in der Macht seiner Führung einer Steinschleuder, sondern er kam im Namen des Herrn. Er kam in der Macht der Stärke seines Gottes. So trat er dem Goliath gegenüber. Und da brauchen wir beides, liebe Geschwister. Wir brauchen den Glauben und das Vertrauen auf unseren Herrn und doch brauchen wir auch das Geübtsein des Führens des Schwertes Gottes, dass wir den Umgang mit dem Wort Gottes nicht vernachlässigen. Und wie Paulus zeigen uns die Psalmen ein weiteres, nämlich wie es Paulus wichtig war, uns zu zeigen, dass wir im Geist wandeln sollen, dass wir immer voll und erfüllt sind mit dem Geist, durch das Wort, durch die Danksagung Gott gegenüber, durch unseren Glauben. So zeigt uns auch der Psalmist, wie wichtig es ist, dass wir die Salbung Gottes haben. Ganz bekannter Psalm, Psalm 23, Vers 5. Viele werden ihn auswendig kennen, aber habt ihr mal drüber nachgedacht? Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nun, wer lädt denn von euch seine Feinde ein zum Abendessen oder zum Mittagessen? Also ich glaube, ich kann mir Schöneres vorstellen, als im Angesicht meiner Feinde und die, die mir nach meinem Leben vielleicht trachten, einzuladen zum Essen. Aber das ist das Bild, das hier Gott verwendet. Im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht dessen, was noch alles kommen wird, im Angesicht dessen, was wir jetzt gerade erleben, liebe Geschwister, im Angesicht all dieser Feinde, die sich gegen uns erheben, in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in diesem ehemals christlichen Land, wir leben ja in einer postchristlichen Gesellschaft mittlerweile, da brauchen wir einfach nur ein Haupt, das gesalbt ist mit dem Öl und ein Becher, der überfließt. Das sind die Segensverheißungen unseres Gottes, dass wir die bewegen. Und das hat ja Bruder Oettershagen gestern Abend auch so schön gesagt. Ja, wir sollten uns doch wieder mehr auf das Wort Gottes und seine Verheißungen stützen und die im Glauben annehmen, damit wir innerlich gestärkt werden und dann sind die Feinde für uns kein Problem. Psalm 89, die Verse 21 bis 23. Ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm, also Gottes Arm, soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn überlisten und der Sohn der Ungerechtigkeit soll ihn nicht unterdrücken. Kein Feind soll ihn überlisten. Wie geschieht dies? Meine Hand ist im Leben Davids. Die Kraft Gottes ist mit dir. Du musst es nur im Glauben annehmen. Und Gott hat dich mit heiligem Öl gesalbt. Du hast den Heiligen Geist empfangen, als du dich zu Jesus Christus bekehrt hast. So müssen wir also dem Feind entgegentreten, mit einem gesalbten Haupt, am Tisch des Herrn sitzend, die Verheißungen Gottes im Glauben annehmend, in Christus Jesus zur Fülle gebracht. Und wenn wir so dem Teufeln und der Mächten der Finsternis entgegentreten, dann erfahren wir das, was Martin Luther auch einst dichtete. Und der hatte Kämpfe, der Mann. Ja, wir haben leider die Zeit nicht, aber man kann doch einiges lernen. Ich weiß, er hat doch Fehler gemacht. Er hat die Reformation in manchen Punkten nicht zum Ende geführt. Aber wollen wir nicht zu Gericht sitzen über die Fehler von großen Männern Gottes? Denn wie hätten wir in solchen Situationen gehandelt? Ich weiß nicht, ob wir es besser gemacht hätten. Aber da dichtet Martin Luther, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Gotteswort kann ihn fällen. Und wisst ihr, welches Wort das war? Das war das Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus den Sieg errungen über alle Macht der Finsternis in dieser Welt. Warum gibt es dennoch so viel Niederlagen unter Christen? Warum gibt es so viel Schwachheit? Warum gibt es so viel Glaubenslosigkeit? Psalm 84, Vers 6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Da haben wir es wieder, in der Macht seiner Stärke. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Nun, stark zu werden und zu bleiben in dem Herrn, das bedeutet immer, da müssen gebahnte Wege in deinem Herzen sein. Und die Geschichte Israels zeigt, wie häufig keine gebahnten Wege im Herzen der Israeliten waren. Da war plötzlich kein Glaube mehr. Und was geschah, wenn Israel sich im Glauben abwandte? Die fielen nicht etwa vollständig ab, die wurden nicht plötzlich irreligiös oder Atheisten. Das religiöse Leben, das lief irgendwie weiter. Eine äußere Form der Gottseligkeit, aber ohne die innere Kraft. Also da kann man sehr fromm sein und kann auf der anderen Seite doch keine gebahnten Wege im Herzen haben. Das erste Samuel-Buch führt uns in eine solch glaubenslose Zeit der Israeliten. Und es ist schon interessant, immer wenn Israel im Glauben schwach wurde, wurden die Feinde stärker und sie wurden zu Siegern über das Volk Israel. Und erst als Israel wieder gebahnte Wege im Herzen hatte, sich ihrem Gott im Glauben zuwandte, Buße tat, im Glauben die Verheißungen annahm, wurden sie stärker und sie konnten die Feinde wieder besiegen. Am deutlichsten sieht man das im Richterbuch. Ein ständiges Auf und Ab. Aber da heißt es in 1. Samuel 3, Vers 1. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Das Wort Gottes brach sich keine Offenbarung Bahn. Wenn im Herzen keine gebahnten Wege sind, wenn Gottes Wort nur noch so, wie soll ich sagen, oberflächlich verkündigt und auch nur oberflächlich geglaubt wird, wenn das Wort Gottes nicht in die Tiefe geht, wenn das Wort Gottes nicht mehr trifft und wenn das Wort Gottes nicht mehr deine Kraft ist, wenn da keine gebahnten Wege sind, dann brichst du in deinem Glauben bei den kleinsten Schwierigkeiten schon zusammen. Der evangelische Theologe Adolf Schlatter konnte wegen seines hohen Alters nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Er wurde von seinen Töchtern gepflegt im Haus, und als sie dann sonntäglich von dem Gottesdienst zurückkamen, dann zitierte er sie immer zu sich und sagte, nun, wie war die Predigt? Und dann fingen die Töchter an zu erzählen, was der Prediger gesagt hatte. Und da konnte dann Adolf Schlatter schon manches Mal etwas unwirsch werden und die Töchter unterbrechen und sagen, nein, ich will nicht wissen, was er gesagt hat, ich will wissen, was hat er gewollt. Versteht ihr, Er wollte wissen, hat das Wort die Herzen getroffen? Waren da gebahnte Wege in den Herzen der Zuhörer? Hat das Wort etwas in ihnen bewirkt? Konnte sich das Wort Offenbarung brechen? Das ist doch das Entscheidende. Wir haben so viel Verkündigung und so viel MP3s und so viel Predigerkanäle, wo man Predigten runterladen kann. Also daran liegt es bestimmt nicht. Aber sind da gebahnte Wege in deinem und in meinem Herzen? Und ich fange da auch bei mir an, ich prüfe mich da auch selbst. 4-mal musste Gott rufen, bis Samuel auf Gottes Stimme hörte. Ich habe heute das Gefühl, Gott muss 40-mal rufen, bis Gottes Volk hört oder bis Gott sich dann abwendet, weil sie ihre Ohren verschlossen haben. Sind in deinem Herzen gebahnte Wegen? Kann der Herr dich überführen? Ist dein Gewissen noch sensibel? Suchst du Gottes Ehre oder bist du menschengefällig? Psalm 84, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Das ist ein Wort an einen Pilger, der nach Zion ausgerichtet war. Ja, und der geistliche Blick des pilgernden Psalmisten, der geht nach Zion, da wo der Tempel ist, da wo die Opfer dargebracht werden, da wo die Gegenwart Gottes ist. Ist das deine Ausrichtung? Oder bist du in deinem Sinnen und Trachten auf ganz andere Dinge ausgerichtet? Haus, Geld, Hobbys, Urlaub und so weiter und so weiter. Wonach sehnt sich dein Herz? Ist der Herr deine Stärke? Sind da gebahnte Wege in deinem Leben? Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dem lebendigen Gott ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist sozusagen eine Art geistliche Musterung. Also, das ist, sage ich mal so, die Bedingung, dass wir die Waffenrüstung überhaupt anziehen. Wenn wir zum Militär müssen, also die Männer, dann wird man gemustert. Kann man den überhaupt nehmen? Und erst dann kriegt er seine Kampfmontur. Und im Geistlichen ist es genauso. Versuche nicht, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, wenn in deinem Herzen kein Glaube ist, wenn in deinem Herzen keine gebahnten Wege sind, wenn dein Leben nicht auf Gott, auf das Wort Gottes und auf die Ehre Gottes ausgerichtet ist. Wir wandeln im Glauben und im Gehorsam. Wir beugen uns in allem unter Gottes Wort und wir machen da nicht, was ich oft sehe, auch in Gemeinden und Gemeinschaften, unsere eigenen Regeln. Gemeinde wird nach dem Vorbild des Wortes Gottes und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen gebaut. Wir sind erlöste Pilger und wir wissen, unser Ziel ist der Himmel. Wir haben ein feines Ohr für das Reden des Geistes durch sein Wort. Wir sind empfänglich für die Offenbarungen durch das Wort, weil gebahnte Wege in unserem Herzen sind. Und dann, Vers 13, dann kommt dieser Schritt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Seht ihr, dazu sollen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, dass wir stehen können, wenn der listige Feind kommt und dann mit allerlei listigen Gedanken versucht, uns vom Wege Gottes abzubringen. Zieh die Waffenrüstung Gottes nicht erst dann an, wenn der Feind schon vor der Türe steht. Dann mag es zu spät sein. Und warum wandeln so viele Christen in Schwachheit? Wäre es nicht angemessen, dass wir jeden Morgen, bevor wir in den Tag gehen, uns selbst oder, wenn wir verheiratet sind, uns gegenseitig mit Psalmen und im Gebet erbauen, stärken im Wort und dann ganz bewusst die Waffenrüstung Gottes anlegen. Gestandene Christen sollen wir sein. Und gemeint sind Christen, die stehen, die Standhaftigkeit beweisen, die nicht einknicken, die auch nicht so kompromissbereit sind, die sich nicht dem Zeitgeist anpassen, auch nicht dem religiösen, evangelikalen Zeitgeist. Wir müssen feststehen und wir müssen festbleiben und wir müssen die Listen des Teufels erkennen, denn er hat ja nur ein Ziel, er will uns aus dem Glauben herausdrängen, aus unserer Beziehung mit dem lebendigen Gott, weil er weiß, dann hat er nämlich keine Chance mehr gegen uns. 2. Timotheus 1, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus, denn ich weiß, hört einmal, denn ich weiß, nicht ich glaube, denn ich weiß, diese innere Herzensgewissheit, nicht theologisches Denken im Kopf, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Hört einmal, wir sind Evangeliumsleute. Wir sind keine radikalen Fundamentalisten. Wir sind nicht irgendwelche Leute aus dem letzten Jahrhundert. Wir sind keine Toren, wir sind ganz normale Leute. Aber der Unterschied zur Welt ist, wir sind normale, erlöste Leute. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir müssen nicht in die Überspanntheiten der Charismatik oder der Pfingstbewegung, um zu beweisen, dass wir besonders geistlich sind. Nein, wir sind ganz normale, einfache Leute. Aber wir glauben an den allmächtigen Gott, an Jesus Christus, der derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir glauben Gottes Wort vom ersten Wort bis zum letzten Wort der Heiligen Schrift. Und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen und da können wir den Mund freimütig auftun. Das ist das Evangelium der Wahrheit. Gestandene Christen sollen wir sein, auch in unseren Gemeinden. Und dann werden wir Gegenwind bekommen. Die religiösen Leiter Israels, sie verfolgten Jesus und brachten ihn ans Kreuz. Die Wiedertäufer wurden von den frommen Protestanten und Katholiken, von beiden, verfolgt und zum Teil umgebracht. In England warf man John Wesley aus der Kirche. Wenn wir das Schwert des Geistes in rechter Weise führen, wenn wir wandeln im Geist und die Wahrheit aufrechterhalten, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir Widerstand aus der Welt bekommen, und auch Widerstand von den Frommen. Lot hatte sich in der Welt Sodoms eingerichtet. Er wollte kein so frommer sein wie Abraham. Der sonderte sich von allen ab, wanderte da in der Wüste herum. Aber als es dann um alles ging, als es darum ging, wird er nun gerettet oder kommt er im Gericht rum, da musste man den Abraham zur Hilfe nehmen. Denn nur weil Abraham für ihn Fürbitte tat, wurde er aus dem Gericht herausgerettet. Auf jeden Elia kommen mindestens 400 falsche Propheten. Das war schon im Alten Testament so und das ist auch heute nicht anders. Und wir sind berufen in dieser Welt, den Kampf des Glaubens zu führen bis zum Ende. Und die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen, ohne Kompromisse zu machen. Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wachet zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Lasst mich das in der Kürze der Zeit in wenigen Sätzen zusammenfassen. Unsere Lenden müssen umgürtet sein mit der Wahrheit. Als Evangeliumsmenschen sind wir auch Wahrheitsmenschen. Das ist unser Leben, das ist unsere Kraft. Der Heilige Geist bringt uns diese Wahrheit in unsere Herzen
und er leitet uns in alle Wahrheit. Und da heißt es einmal so schön in einem Lied: Drum, so lass mich wachend stehen, gib den Augen Klarheit, um recht frei zum Kampf zu gehen, gürte mich mit Wahrheit. Wir tragen den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Auch das haben wir gestern Abend gehört. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit und da müssen wir nicht ein Jota hinzutun. Wir tragen den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu bezeugen. Und hört einmal, ein Soldat ohne seine Sandalen, der würde sehr schnell im Feldlazarett landen, weil er würde sich die Füße wundlaufen. Und als ein Soldat im Feldlazarett, da wäre er von wenig Nutzen für seine Armee. Wir sind ein Zeugenvolk und wir sollen das Evangelium hinaustragen in diese Welt. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens und das war ein Großschild, so wie Menge es richtig übersetzt. Also ein Schild, der bedeckte den ganzen Menschen von oben bis hier unten. Und mit diesem ganzen Schild, da schützte sich der Soldat gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Denn egal, wo der Feind dich trifft, sei es an der Schulter, am Fuß oder im Bauch, du wirst außer Kraft gesetzt, wenn die Pfeile des Bösen dich treffen. Und darum musst du im Glauben alle Bereiche deines Lebens, Familie, Beruf, Gemeinde, Nachfolge, Gebet, das musst du im Glauben und in Gottes Wort unter die Führung und Leitung des Geistes stellen. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Der Helm des Heils heißt an anderer Stelle der Helm der Hoffnung. Und wenn Menschen in dieser Welt Hoffnung haben, dann sind wir es. Menschen, die Gott nicht kennen, so sagt uns die Bibel, sind Menschen ohne Gott und ohne Hoffnung. Sie haben vielleicht irdische Hoffnungen, aber wir wissen, spätestens am Zeitpunkt des Todes werden auch die irdischen Hoffnungen einmal erlöschen. Wir sollen uns aber nicht nur verteidigen, sondern wir sollen auch das Schwert des Geistes nehmen, die einzige Offensivwaffe, Brustpanzer, Schild, der Helm. Das sind Dinge, wo wir uns schützen gegen die listigen Angriffe des Teufels. Aber das Schwert ist eine Waffe, mit der wir offensiv zurückschlagen. Im Psalm 32, 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Gott muss dich unterweisen in der Führung des Schwertes, weil sonst ist das nichts anderes als religiöse Phrasendrescherei. Und betet zu jeder Zeit, betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Hört einmal, für alle Heiligen mit Ausdauer in der Fürbitte einzustehen, das ist ein gereifter Christenstand. Wenn wir immer nur um unsere eigenen Bedürfnisse willen beten. Wenn wir immer nur für uns beten, dann beweisen wir, dass wir noch Kinder im Glauben sind. Und manches Mal kommt es mir so vor, als würden manche Kinder Gottes das schwere Schwert des Geistes führen wollen. Aber stellt euch mal ein Kind vor, das ein schweres Schwert in der Hand hält. Es kann es nicht führen. Noch zu klein, muss noch wachsen. Strebe danach, dass du wächst im Glauben. Und wir haben so wenige Väter und Mütter in Christo. Strebe danach, zu wachsen im Herrn, im Glauben, im Wort, im Geist. Und dann komm im Gebet vor deinen Herrn und bete für die anderen und bete für dich und bete im Geist. Und bete im Glauben und bete die Wahrheiten des Wortes Gottes, die Verheißungen, die uns Gott gegeben hat. Ich fasse zusammen, wir müssen die Waffenrüstung Gottes anlegen. nicht um einen Feind zu bezwingen, der schon bezwungen wurde am Kreuz von Golgatha, sondern um gegen die Listen des Feindes zu bestehen. Zweitens, bleibe unter der Fülle des Heiligen Geistes, das Haupt gesalbt mit Öl, die Kleider rein gewaschen durch das Blut Jesu Christi in allen Bereichen deines Lebens. Demütige dich unter Gott und sein Wort. Fang nicht an, deine eigenen frommen Regeln aufzustellen. Das ist so wichtig für Einzelpersonen, ist aber auch wichtig für Gemeinschaften. Und dann lege die Waffenrüstung Gottes an. Sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In ihm, in Jesus müssen wir stark sein, sonst nützt uns alles andere nichts. Kürzlich erinnerte mich ein Bruder an das Vorwort des Andachtsbuches Die Gnade ist erschienen von Otto Stockmeier. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Die Gnade ist erschienen, Otto Stockmeier, sehr empfehlenswert. Und da erinnert sich der Herausgeber des Buches an die Person Otto Stockmeier. Otto Stockmeier war ja ein deutscher Evangelist und Prediger in der Zeit des Weltkrieges. Und ich lese euch einmal diese eine Seite vor, weil ich glaube, sie spricht so in unsere Zeit, in diese verrückte Corona-Zeit, die so vieles geoffenbart hat. Da schreibt also im Vorwort der Autor dieses Buches: Es war in der Zeit des Weltkrieges. An einem stillen Ort waren Vertreter der Gemeinde des Herrn in Deutschland zusammengekommen zur Beratung über ernste Fragen des Reiches Gottes. Ein kleiner Kreis kampferprobter Männer, unter ihnen Pfarrer Otto Stockmeier aus Hauptwil, der die weite Reise aus der Schweiz unter schwierigsten Verhältnissen der Kriegszeit nicht gescheut hatte, seinen Brüdern in Deutschland einen Dienst zu tun. Die Stunde war ernst. Der Krieg hatte lang genug gedauert, um den Männern, die zusammengekommen waren, zu zeigen, dass es sich nicht nur um ein vorübergehendes Unwetter, sondern um die Einleitung einer neuen Weltepoche handelte, in der der Fürst der Welt, ehe er hinausgeworfen wird, den Ring um die Erde fester schloss. Offenbarung 12, Vers 12. Man sah den Dingen offen ins Auge und suchte die Zeichen der Zeit zu verstehen. Es kam zu einer Aussprache über erschütternde Erfahrungen satanischer Wirksamkeiten, die einzelne der Anwesenden im Dienst gemacht hatten. Jede neue Situation hat zuerst immer etwas Bedrückendes und Verwirrendes, auch für Leute, die den Kampf gewöhnt sind. Es war etwas zu spüren von jener Atmosphäre, die sich seitdem öfter in bangen Augenblicken auf treue Diener Gottes gelegt hat, als wollten sie ihre geistlichen Lungen lähmen. Es war, als ob der Satan jedem ins Ohr raunte: Lasst ab vom Werk, ihr kommt doch nicht gegen mich auf. Ich habe zu viele Bollwerke auf der Stätte, die euer Kampfplatz ist. Ich bin es, der sich euch in den Weg stellt, aber ihr sollt es beileibe nicht merken, dass ich es bin. Ihr sollt es mir 1000 drückenden, quälenden, zermürbenden Einflüssen zu tun haben, die ihr nicht auf klare Ursachen zurückführen könnt. Die Sache soll euch über den Kopf wachsen, ihr sollt zuletzt innerlich ungewiss und wankend werden, denn ich habe ein gewonnenes Spiel. Die listige Stimme des Teufels. Es wurde still im Brüderkreis. Der Atem der Männer ging schwer. Die Gesichter drückten Todesangst aus. Da erhob sich aus seiner Fensterecke im Sessel die zusammengesunkene Gestalt Stockmeiers. Unter seinen verwitterten Augenbrauen zuckte es wie ein Blitz hervor. Knapp, scharf, klar fielen einige Worte aus seinem Mund in die beängstigende Stille hinein, wie die Instruktion eines schlachtgewohnten Feldherrn an seine Truppenführer: Brüder, Je tiefer eine Not, desto tiefer greift man hinein in den Reichtum des Evangeliums. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Der uns erlöst hat und der deshalb in Wasser und in Feuer, wir haben es gestern vom Daniel gehört, in Feuer, im Feuerofen. Der uns erlöst hat und der deshalb in Wasser und Feuer bei uns ist, hält in seiner Hand den Schlüssel für jede Situation, auch für die erschütterndste. Da war es, wie wenn die Nebelwand vor uns zerrisse. Wir sahen wieder den Grund, auf den unser Leben und unsere Lebensarbeit gestellt war. Den Grund, der Diamanten ist. Wir gingen auf die Knie und es blieb uns nur eins, anbetend zu rühmen. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern, ich komme zum Schluss. Lasst uns doch unser Leben auf den Grund des Reichtums des Evangeliums und unseres herrlichen und wunderbaren Erlösers Jesus Christus bauen, der uns erlöst hat und der deshalb bei dir und bei mir und bei jedem, der wahrhaft glaubt, bei ihm sein wird in Wasser und in Feuer, der wird dich bewahren und durch Zeiten bringen, die wir uns jetzt vielleicht noch nicht einmal vorstellen können. Darauf müssen wir uns ausrichten. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich schließe mit einigen Versen aus dem Lied von Ludwig Conrad Allendorf, Herr, habe Acht auf mich. Und wisst ihr, das ist so ein wunderbares Lied und da sehen wir immer wieder, wie diese alten Liederdichter, die haben Evangelium gelebt und haben Evangelium gedichtet. Und er weiß, ich kann nicht stark aus mir selbst sein. Ich kann nur stark sein in der Macht seiner Stärke, in der Macht des lebendigen Gottes. Und so dichtet er, Herr, habe Acht auf mich. Und reiß mich kräftiglich von allen Dingen, denn ein gefesselt Herz kann sich ja himmelswärts durchaus nicht schwingen. Herr, habe Acht auf mich. Schaffe, dass mein Herz sich im Grunde bekehre. Trifft vom verborgenen Band ein Aug noch etwas an, Herr, das zerstöre. Herr, habe Acht auf mich. Der Teufel müht sich mit seinen Tücken, ein Herz, das du befreit, von der Einfältigkeit bald zu verrücken. Herr, habe Acht auf mich. Hast du allmächtiglich den Strick zerrissen, so lass dem Feind zum Trutz mich deinen starken Schutz nun stets genießen. Herr, habe Acht auf mich. Die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. Herr, habe Acht auf mich. Töt in mir mächtiglich die Eigenliebe, Trägheit, Lust, Furcht und Neid, Menschengefälligkeit, unlautere Triebe. Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen, wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht untergehen. Herr, habe Acht auf mich, o zieh mich ganz in dich mit Leib und Seele. Dein bin ich, du bist mein, du, den ich mir allein zum Hort erwähle. Herr, habe Acht auf mich beim letzten Kampf. Wenn ich von hinnen scheide, führ mich durch dein Geleit in deine Herrlichkeit zur ewigen Freude. Hört einmal, bei allem, was wir auch hören in diesen Tagen, eines muss uns groß werden. Aus uns heraus haben wir die Stärke und die Macht nicht, sondern Wir dürfen das beten, was ich gerade gelesen habe, immer wieder neu. Herr, habe Acht auf mich. Herr, erweise dich in deiner Gnade, dass deine Kraft in mir mächtiglich offenbar wird. Das, liebe Geschwister, ist meine Botschaft heute Morgen für euch und ich hoffe, sie konnte euer Herz etwas erwärmen. Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast und dass er alle Macht der Finsternis überwunden hat durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass wir, die wir Gläubige sind, einen neuen und lebendigen Weg haben und direkt zu dir und vor dich treten können in den Thronraum Gottes, um von dir deine Kraft zu empfangen und in unserem Wandel, in unserer Pilgerschaft auf dieser Erde uns nicht abbringen zu lassen von dem Feind unserer Seelen, uns nicht abbringen zu lassen durch die Einflüsterung des listigen Feindes, sondern dass wir in deiner Kraft uns als standhaft erweisen, dass wir das Schwert des Geistes in rechter Weise führen, dass wir die Waffenrüstung so anlegen, wie es dein Geist uns zeigt durch dein Wort. Und dafür danke ich dir und preise deinen herrlichen Namen. In Jesu Namen. Amen.